Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag zur digitalen Barrierefreiheit. Heute gibt es ein nicht technisches Thema, und zwar geht es darum, wie man schlechte Artikel zur digitalen Barrierefreiheit erkennt. Es ist ja so, dass durch das BFSG vor allem die Zahl der Beiträge auch im deutschsprachigen Bereich extrem zugenommen hat. Gibt es keine Relation zwischen Quantität und Qualität? Das heißt, es gibt ganz, ganz, ganz viele Beiträge, die ziemlich bescheiden sind, was die Informationsqualität angeht, oder einfach nur reproduzieren, was es ohnehin schon gibt. Und es gibt aber auch eine ganze Reihe von schlechten Beiträgen, also Beiträge, die inhaltlich falsch sind, die verkürzt sind, die reine Sales-Absichten verbeugen und deswegen falsche Informationen verbreiten. Und darum sollte es in diesem Beitrag gehen. Generell muss man sagen, dass Google mittlerweile auch solche schlechten Beiträge, zumindest was den deutschsprachigen Bereich angeht, auch begünstigt. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel diese Woche mal nach SEO und Barrierefreiheit gesucht, also nach Suchmaschinenoptimierung und Barrierefreiheit. Einfach weil ich mal sehen wollte, wie mein Beitrag, den ich vor Ewigkeiten dazu geschrieben habe, gerankt wird, und habe gesehen, dass er aus den Top 10 gefallen ist, aus keinem ersichtlichen Grund. Dann habe ich mir die ersten 10 Beiträge, die da von Google angezeigt werden, angeguckt und habe gesehen, dass die alle ziemlich schlecht sind. Also wirklich sehr banal, sehr auf Verkauf ausgerichtet, sehr inhaltsleer. Und das hat mich aber auch dazu geführt, dass ich mir mal diverse Suchergebnisse zu verschiedenen Begriffen angeguckt habe, jetzt nur auf den deutschsprachigen Bereich bezogen. Und habe gesehen, dass da sehr viel schlechtes Zeug sowohl bei Social Media als auch vor allem bei Google rauskommt. Woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass Google ja bestimmte Kriterien hat, wie es Beiträge bewertet. Und da fallen halt die Beiträge von ExpertInnen runter. Das fällt im deutschsprachigen Bereich besonders stark auf, weil es hier einfach weniger rein quantitativ weniger Beiträge gibt und viele von den Beiträgen halt ein bisschen älter sind. Google mag es zum Beispiel, wenn Beiträge aktuell sind. Also wenn Beiträge aktuell sind, werden sie anscheinend automatisch besser bewertet, als wenn sie älter sind, egal was der Faktengehalt ist. Also ein guter Beitrag, ein ausführlicher Beitrag, der, sagen wir mal, 2-3 Jahre alt ist, wird wahrscheinlich schlechter bewertet als ein Beitrag aus dem Jahr 2025, auch wenn er weniger Fakten enthält. Insofern ist Google einfach schlechter geworden. Das ist das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung. Da gibt es einfach Leute, die das technisch so perfekt beherrschen, dass sie ihre Beiträge einfach ganz nach oben bringen können. Und wir sind einfach Barrierefreiheitsexpertinnen und nicht SEO-Expertinnen. Insofern werden unsere Beiträge leider nicht so gut bewertet, wie wir das gerne hätten. Das ist natürlich Schwachsinn. Jetzt aus der Perspektive von der Qualität der Beiträge gesehen. Aber das ist halt Google. Man darf Google halt und seine Bewertungskriterien einfach nicht überbewerten. Das Problem bei diesen Beiträgen ist, dass sie nicht informationsgetrieben sind, sondern wirklich salesgetrieben. Also da wird irgendeine Dienstleistung oder ein Produkt verkauft, was ja erstmal vollkommen legitim ist. Das gehört einfach dazu, wenn man im Bereich digitale Barrierefreiheit arbeitet. Also die meisten Leute, die irgendwas zur digitalen Barrierefreiheit schreiben oder Inhalte dazu produzieren, inklusive mir natürlich, sie sind in irgendeiner Form salesorientiert. Ich war früher freiberuflich unterwegs und habe Dienstleistungen verkauft. Jetzt bin ich halt für die Adesso unterwegs und verkaufe selber keine Dienstleistungen. Aber indirekt bin ich ja dann doch wieder daran beteiligt, dass die Adesso Dienstleistungen zur Barrierefreiheit verkauft. Insofern ist das nicht das Problem. Das Problem ist, wenn ich, um diese Leistungen zu verkaufen, falsch oder schlechte Informationen verbreite. Denn dadurch tue ich ja weder mir noch besonders dem Kunden oder demjenigen, der sich informieren möchte, in irgendeiner Form etwas Gutes. Ich sehe auch viele Bereiche, wo meiner Ansicht nach jetzt nicht aus rechtlicher Bewertung, sondern eher aus ethischer Bewertung die Grenze zum Betrug auch schnell überschritten wird. Also ein Beispiel, was ich häufig sehe, ist, da wird ein Produkt verkauft, wo gesagt wird, das macht deine Website 100% barrierefrei, schützt dich rechtlich Das wird dann im Beitrag behauptet und in den AGBs steht dann, dass der Betreiber der Website dann doch selber verantwortlich ist. Das wäre so ein Beispiel von typischen Accessibility-Overlays. Aber auch wenn ich behaupte, ich kann deine Webseite in wenigen Stunden oder Wochen, Tagen barrierefrei machen, bei der komplexen Website wie einem Online-Shop ist das unmöglich, würde ich sagen. Wenn man die Produktzyklen kennt und Websites, das sind Monate, die man dafür benötigt. Oder wenn falsche Informationen zu Fristen und zu Abmahnungen und dass die Webseite abgeschaltet wird, wenn sie nicht barrierefrei ist zum Stichtag und solche Dinge. Das fällt und ist rein ethisch gesehen, ist das meiner Ansicht nach schon Betrug. Aber es ist halt rechtlich gesehen wahrscheinlich noch im Rahmen. Die Leute sind ja nicht dumm. Die wissen natürlich, wo die Grenze verläuft. Und man muss auch einfach sagen, es gehören ja immer zwei Seiten dazu. Natürlich derjenige, der falsche Informationen verbreitet, aber auch derjenige, der leichtgläubig diese Informationen einfach für bare Münze nimmt, obwohl er oder sie das überprüfen könnte. Natürlich, wenn jemand gar keine Ahnung von irgendwelcher Technik hat, dann würde ich ihm auch keinen Vorwurf daraus machen. Aber es gibt halt Leute, die ohne Sinn und Verstand irgendwelche Tools einkaufen oder irgendwelche Dienstleistungen einkaufen. Und wenn ich für den Einkauf solcher Sachen verantwortlich bin, dann sollte ich schon in der Lage sein, mich auch vernünftig zu informieren. Auch wenn ich das Thema Barrierefreiheit langweilig oder irrelevant finde, dann muss ich mir doch ein paar Gedanken vorher machen, bevor ich da großartig Geld ausgebe. Und das fehlt mir so ein bisschen, diese Expertise oder die Fähigkeit, mich da vernünftig mit den Sachen zu beschäftigen. Um das nochmal herauszustellen, Sales, also das Verkaufen von Dienstleistungen oder auch von Produkten ist vollkommen okay. Ich finde sogar, dass wir noch mehr Produkte im Bereich digitale Barrierefreiheit benötigen. Wir sind ja immer noch sehr manuell, sehr hemdsärmlich unterwegs. Und wenn die Tools nützlich sind, dann habe ich gar kein Problem damit, dass die auch viel Geld kosten. Denn unsere Dienstleistungen kosten auch viel Geld, verhältnismäßig. Und wir sind ja im Profi-, im B2B-Bereich unterwegs. Und da ist es halt nicht ungewöhnlich, dass so ein Tool, weiß ich nicht, 200 Euro im Monat kostet pro Person oder mehr. Und wenn es das lohnt, also wenn das Tool das leistet, was es verspricht, dann ist es vollkommen in Ordnung. Genauso darf auch eine Dienstleistung, eine Schulung und so weiter, darf Geld kosten. Und genauso ist es in Ordnung, Werbung für diese Dienstleistung zu machen. Wie gesagt, da ist derjenige, der es einkauft, ist auch immer in der Pflicht zu prüfen, ist die Dienstleistung in Ordnung, wird da geliefert, was versprochen wird, wird da genau ausgeführt, was geleistet wird und was nicht geleistet wird. Das ist halt die Pflicht der Leute, die solche Sachen einkaufen. Wie gesagt, wir sind im B2B-Bereich unterwegs. Das ist jetzt nicht Tipifax, wo ich einer Oma oder einem Opa irgendwelche Bitcoins verkaufe. Das wäre vielleicht das auf jeden Fall schwierig. Aber in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, da müssen sich die Leute halt auch Gedanken machen, bevor sie irgendwas einkaufen. Und da bringt es auch nicht, sich künstlich unter Druck zu setzen und das erstbeste Angebot, das man bei Google findet, einzukaufen, sondern vielleicht auch mehrere Angebote einzuholen, sich zu informieren und so weiter. Woran erkenne ich jetzt schlechte Beiträge? Ein ganz großes Thema, hauptsächlich im Zusammenhang mit dem BFSG, ist das Thema Panikmache. Also wenn jemand sagt, deine Webseite wird abgeschaltet, wenn du nicht bis zum 28.06. barrierefrei bist oder bis zum Stichtag XY. Oder da wird mit horrenden Abmahngebühren gedroht. Das ist auf jeden Fall schon Panikmache, weil die Marktüberwachung nie ohne Vorwarnung, also ohne Abmahnung, die nicht kostenpflichtig ist, ohne Hinweise Abmahnungen aussprechen wird. Also das gibt es tatsächlich oder ist vorgesehen, dass da ein gewisser Teil des Umsatzes einbehalten werden kann oder dass die Webseite irgendwann abgeschaltet wird. Aber das ist das letzte Mittel, nicht das erste Mittel. Dann das zweithäufigste Thema, was ich sehe, unvollständige oder verzerrende Informationen. Im Zusammenhang mit dem BFSG wird zum Beispiel häufig gesagt, die gesamte Website oder alle Apps müssen barrierefrei sein. Das ist auf jeden Fall verzerrend, weil wir ja alle wissen oder wissen sollten, es müssen die Teile der Website barrierefrei sein, die im Zusammenhang mit diesem Verbrauchervertrag stehen, jetzt in Bezug auf Online-Shops zum Beispiel, die im Zusammenhang mit diesem Abschluss des Verbrauchervertrages stehen. Und das ist nicht unbedingt der größte Teil der Website. Bei einem Online-Shop ist klar, das ist bestimmt wahrscheinlich der größte Teil der Website. Aber bei der Versicherung zum Beispiel, da ist ja ganz viel auf der Webseite, was gar nichts mit dem Abschluss des Verbrauchervertrages zu tun hat. Und das erstmal auch nicht barrierefrei. Also es wäre natürlich wünschenswert, dass es barrierefrei ist. Auch, dass die Apps barrierefrei sind. Aber es ist jetzt nicht gemeint, oder das ist jetzt nicht die Priorität, sondern wirklich die Priorität sollte auf dem Online-Shop selbst liegen und auf dem, was zum Abschluss des Verbrauchervertrages führt. Dann unhaltbare Versprechungen zu Produkten und Dienstleistungen. Das habe ich ja schon erwähnt, gerade bei Oberlehranbietern, die, es gibt wieder neun, glaube ich, hier auf siehst du das bei Google-Anzeigen häufiger, deren Namen ich natürlich nicht nennen darf, weil die mich sonst verklagen. Genau, also sie versprechen dann, dass sie die Website 100% barrierefrei machen mit einem Klick, dass sie vor Abmahnungen schützen und so weiter und so weiter. Der ganze Quatsch, den wir schon mal gehört haben. Und ja, die treuen HörerInnen wissen natürlich, dass das totale Märchen sind. Also wenn man sich die AGBs dann anguckt, dann sieht man, dass da was ganz anderes drinsteht von den Overlay-Anbietern. Auch wenn ein Dienstleister verspricht, die Website innerhalb weniger Wochen barrierefrei zu machen, bei einer komplexen Website ist das eigentlich nicht möglich, weil die Produktzyklen meistens über mehrere Monate gehen. Das heißt, das muss getestet werden, die Änderungen müssen implementiert werden, die Tickets umgesetzt werden, da müssen sie implementiert werden, da muss getestet werden und dann wird live gegangen und in der Regel findet man dann nochmal ein paar Sachen, die nicht ganz richtig gefixt wurden und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist ein langwieriges Geschäft und wenn da jemand behauptet, er könnte das innerhalb weniger Tage oder Wochen machen, dann ist es halt auch ein Märchen. Also da ist man, glaube ich, ein Stück weit selber schuld, wenn man auf sowas reinfällt. Dann, was ich auch ganz häufig sehe, ist, dass Beiträge von Personen verfasst werden, die gar keine Qualifikation in Sachen Barrierefreiheit haben. Das sind häufig CEOs oder Heads of irgendwas, also meistens männliche Personen, komischerweise, die keine Qualifikation in Sachen Barrierefreiheit haben. Wer die Beiträge wirklich geschrieben hat, das weiß man nämlich. Kann ja sein, dass es dann doch jemand war, der Expertise hat, aber halt eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dieser Person ist. Aber ich würde schon misstrauisch werden, wenn da einfach gar keine Qualifikation deutlich ist. Also kein Frontend-Hintergrund, kein UX-UI-Hintergrund. Dann würde ich auf jeden Fall mal gucken und auch gar keine Zertifizierung oder irgendwas in der Sache Barrierefreiheit. Dann kann es auch einfach sein, dass der Beitrag eingekauft wurde von irgendeiner SEO-Fabrik oder Content-Fabrik. Das gibt's ja, kann man ja heute wirklich relativ günstig machen oder vielleicht auch KI generiert. Auch das kann man ja heute sehr günstig bekommen und so gut, dass es dann nicht auffällt, dass es eine KI generiert hat. Das ist alles machbar und daran erkennt man eigentlich, wenn da gar keine Expertise erkennbar ist zur Barrierefreiheit, wie soll diese Person etwas Vernünftiges zur digitalen Barrierefreiheit eures Produkts beitragen können. Das ist ja doch relativ unwahrscheinlich. Gleiches würde ich denken, wenn das Portal, auf dem der Beitrag veröffentlicht wurde, gar keine weiteren Inhalte zur digitalen Barrierefreiheit enthält. Auch das sehe ich sehr häufig, dass irgendeine kleine Webagentur oder irgendeine Agentur, die halt irgendwas zum Thema Barrierefreiheit schreibt, aber das ist der einzige Beitrag dazu. Und dann würde ich mich auch schon fragen, okay, ja, wo ist dann die Expertise zur Barrierefreiheit bei euch, wenn das der einzige Beitrag dazu ist? Natürlich komplett ignorieren kann man alles, was auf irgendwelchen Presseportalen, also sowas wie OpenPR und so weiter, veröffentlicht wird. Natürlich kann es auch dort sinnvolle Inhalte geben, das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber in der Regel sind das Portale, die entweder kostenlos sind, sich also komplett über Werbung finanzieren und jede Pressemitteilung kostenlos veröffentlichen und sich dann über Google-Anzeigen und so finanzieren. Oder es sind Portale, die halt Geld dafür nehmen, dass diese Beiträge veröffentlicht werden oder halt in irgendeiner Form die Beiträge sich sponsern lassen. Und dann kann man auf jeden Fall sagen, es ist auf jeden Fall Schrott. Also, weil sonst würde man das ja bei einer vernünftigen Website oder bei einem vernünftigen Portal veröffentlichen. So, was kann ich jetzt tun als jemand, der solche Beiträge findet? Generell ist es natürlich immer sinnvoll, die Fakten zu checken. Das würde ich beim Thema digitale Barrierefreiheit immer machen. Also auch wenn ihr meine Beiträge lest, ist halt herzlich eingeladen, immer alles, was an Informationen enthalten ist, double zu checken, zu gucken, ist das plausibel? Und was sagen andere Leute dazu? Da ist es ja auch kein Geheimnis. Wir sind ja teilweise auch unterschiedlicher Meinung. Das ist ja auch vollkommen okay. Das ist auf jeden Fall immer empfehlenswert. Wenn es um rechtliche Einschätzungen geht, da führt leider gar kein Weg daran vorbei, entweder die Normen oder die Verordnungen zu checken. Ich weiß, dass das die meisten Leute abschreckt und dass das auch viel Zeit kostet oder kosten kann. Aber da führt leider kein Weg vorbei, wenn man eine rechtliche Einschätzung haben will. Oder halt wirklich mit einer Anwältin zu sprechen, die sich mit dem Thema beschäftigt hat. Das klingt erstmal aufwendig, aber es ist tatsächlich immer noch günstiger und sinnvoller, als irgendwelchen falschen Ratschlägen zu folgen. Stellen wir uns mal vor, wir kriegen einfach eine falsche Information auf der Website, die wir da besuchen, und richten uns danach. Was passiert dann? Dann haben wir ja gar nichts gewonnen, außer dass wir etwas falsch gemacht haben, entweder zu viel oder zu wenig. Und am Ende müssen wir doch einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin konsultieren, wenn wir in irgendeiner Form abgemahnt werden. Also da hat man auf jeden Fall an der falschen Stelle gespart. Wenn ich Fact-Checking machen möchte, würde ich als allererstes gucken auf die Websites öffentlicher Stellen. Also hier Bundesfachstelle für Barrierefreiheit, BFIT und da gibt es ja diverse andere Portale, die von öffentlichen Stellen bereitgestellt werden, die dazu auch sinnvoll informieren. Die zweite Quelle wären natürlich Websites von ExpertInnen zur Barrierefreiheit. Da findet man ja in Deutschland doch noch einige, sowas wie meine Seite natürlich, aber auch Jan Hellbusch mit barrierefreieswebdesign.de und noch ein paar andere Seiten. Ist leider weniger, als ich mir wünschen würde in Deutschland. Wie gesagt, in Deutschland sind leider die meisten Beiträge salesgetrieben. Leider Gottes, muss man sagen. Aber es gibt sie ja. Oder halt wirklich englischsprachige Quellen. Da ist die Situation, was neutrale Beiträge angeht, deutlich besser. Wirklich gucken, liegt da eine Expertise vor? Hat diese Person schon mehrere Beiträge zu dem Thema geschrieben? Erscheint sie seriös? Ist es durch Fakten gedeckt? Also durch die Zitation von WCAG-Kriterien zum Beispiel? Sind da sinnvolle Quellenangaben? Solche Dinge, also was ich immer machen würde, wenn ich irgendwelche Informationen nachschauen, die für mich in irgendeiner Form technisch oder rechtlich relevant sind. Und natürlich immer auf das Alter der Informationen gucken. Also jetzt irgendwelche Beiträge von 2022, 2021 zu konsultieren, wenn es um aktuelle Themen geht, das macht nicht wirklich Sinn. Wenn es um ein Produkt geht, da habe ich ja schon einen eigenen Podcast gemacht zu und einen eigenen Textbeitrag. Den werde ich noch verlinken in den Shownotes. Da immer wirklich gucken, was leistet das Tool? Wird das neutral, vernünftig dargestellt oder einfach nur Marketing-Blabla, Übertreibungen? Wird auch gesagt, welche Grenzen das Tool hat. Also da nicht die meisten Tools haben halt Grenzen oder alle Tools. Wird das dann dargestellt oder wird da ja Blabla gemacht? Kann man das Tool in den Workflow vernünftig einbetten? Gibt es eine Demo, eine kostenlose? Kann man das Tool aus dem Workflow wieder rausnehmen, wenn man es einmal ignoriert hat, ohne dass da irgendwelche Spuren hinterlassen werden? Gibt es irgendwie eine Abo-Falle? Wie hoch sind die Kosten? Und so weiter und so weiter. Und noch ein letzter Hinweis. Gen AI, also sowas wie ChatGPT und so weiter, die helfen beim Checken von Fact-Checking von Artikeln nach meiner Erfahrung nicht weiter. Ich habe es auch ausprobiert. Also ich bin ja ein großer Fan von diesen Tools, wie ich ja auch häufiger kommuniziert habe. Ich benutze das jeden Tag tatsächlich, aber man muss einfach auch die Grenzen erkennen. Gen AI neigt nach meiner Erfahrung dazu, wirklich die Aussagen zu bestätigen, egal welche. Also wenn ich fragen würde, dreht sich die Sonne um die Erde, würde mit ChatGPT wahrscheinlich Argumente liefern, warum das richtig ist, warum es eine richtige Aussage ist. Gerade beim Thema digitale Barrierefreiheit, beim Thema Inklusion und so weiter, sind sie nicht wirklich gut. Das kann einfach schlicht daran liegen, dass sie einfach mit schlechten Quellen trainiert wurde. Also die sind, glaube ich, nicht immer mit guten Informationen trainiert worden. Und gerade wenn sie sich auf deutschsprachige Informationen beschränken, da ist einfach die Quellenlage einfach deutlich schlechter. Also es gibt zu vielen Themen einfach viel zu wenige Beiträge und viel zu viele schlechte Beiträge, viel zu viele veraltete Beiträge, sodass sie einfach mit schlechten Informationen trainiert wurden. Und dementsprechend können sie vielleicht gar keine guten Informationen rausliefern, wenn sie nicht speziell für das Thema digitale Barrierefreiheit trainiert wurden, also mit guten Artikeln trainiert wurden, mit den richtigen Verordnungen, mit den aktuellen Quellen und so weiter. Deswegen würde ich da auf jeden Fall mit Gen AI vorsichtig sein. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass euch der Beitrag weitergeholfen hat und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.